Schön, dass ihr da seid. Und jetzt fange ich erst mal an zu beten. Weil mit Gebet oder ohne Gebet steht oder fällt alles. Und Gebet ist so wichtig. Und wenn wir wirklich sehen würden, was unser Gebet bewirkt, wir würden nur noch auf den Knien liegen. Danke, Herr. Ich stehe jetzt hier und ich darf dein Wort bringen und ich gebe dir die Ehre dafür. Ich bin schwach, doch du bist stark und du wirkst. Und ich danke dir einfach dafür, dass diese Worte heute tief in die Herzen hineinfallen. Dass jeder Hunger hat nach mehr von dir, nach Erweckung. Dass jeder anfängt, sich selbst zu fragen, will ich erweckt werden? Will ich das erleben? Und ich danke dir einfach dafür, dass du schon alles vorbereitet hast im Namen Jesu Christi. Ich begrüße jetzt euch erstmal alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Den Livestream begrüße ich ganz herzlich, weil ich bete dafür, dass diese Worte in die ganze Welt hineingehen, dass sie etwas bewirken, dass wir verändert werden, weil es fängt alles bei mir an. Ich stelle mich kurz vor, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich heiße Bernd Kröger, bin 57 Jahre jung, seit 31 Jahren verheiratet, bin Dachdecker von Beruf, heute Hausmeister und ich darf predigen. Es passt doch alles zusammen, oder nicht? So. Es geht heute um das Thema wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street. Um dieses Buch geht es hier, aber es geht ja nicht nur um das Buch, sondern hier ist nur aufgeschrieben, wie Gott gewirkt hat und nur ein kleiner Teil. Gott hat weitaus mehr gewirkt. Das war Pflichtlektüre von unserem Pastor für alle Zellleiter und ich bin begeistert, was hier drin steht, wie Gott gewirkt hat, wie er gehandelt hat, wie er Menschen die Würde wiedergegeben hat, wie er sie geheilt hat. Und eins ist mir bewusst geworden, und das wird jeder, der dieses Buch liest, bei Gott ist nichts unmöglich. Ich darf heute nur einen kleinen Teil davon erzählen, weil hier stehen Wunder drin, wo du sagst oder dein Verstand schreit, das geht nicht. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und wir fangen jetzt erstmal klein an, würde ich sagen. Da sind Wunder drin, die du noch nie gehört hast, wo du sagst, das gibt es nicht. Und doch, Gott wirkt so. Und wisst ihr auch, durch wen? Durch Menschen wie ihr, wie wir zusammen. Dann das Wirken des Heiligen Geistes, die Shekinah-Herrlichkeit. Als sie dann über die ganze Versammlung kam und was dann passiert ist, das ist wunderbar. Wir haben einen guten Gott und ich habe ihm gesagt, ich will das erleben, was hier drin steht. Ich will das erleben und dann noch eins, die Steigerung. Ich habe gesagt, Herr, ich will dort dienen. Weil das Dienen, hier steht drin von jungen Menschen, die gedient haben, 15, 16 Jahren, die haben gedient. Und es sind Wunder durch sie passiert. Gott hat geheilt, aber er hat sie gebraucht. Die sind total abgegangen. Also das ist so wunderbar, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Und ich will das erleben. Jetzt kommen wir, ich will jetzt erstmal den Tommy Welschel vorstellen. Das ist der Autor dieses Buches. Und auch schon bei dem Autor sieht man, dass Gott einen Plan hat. Und auch wenn wir den Plan am Anfang von dem Leben oder wenn wir jetzt gerade irgendwo uns befinden, nicht erkennen, Gott hat immer einen Plan für uns. Auch wenn du jetzt irgendwo vor einer Entscheidung stehst, frage Gott, halt dich an ihn. Das ist jetzt hier für jemanden aus der Gemeinde. Erziehe einen Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Sprüche 22, Vers 6, das steht im Wort. Das ist ein Grundsatz. Auch wenn du jetzt sagst, Herr, ich sehe meine Kinder im Augenblick gar nicht, das gilt auch für dich. Auch wenn du jetzt sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, Gott hat es gesagt und er wird es tun. Tommy Welschel wurde 1943 geboren und er hatte noch 10 Geschwister. Und seine Mutter sagte schon zu ihm, Tommy, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass du eines Tages ein Prediger sein wirst. Eine kühne Aussage. Aber da sehen wir schon die Verbindung von der Mutter zum Heiligen Geist. Er musste zu allen Erweckungs- und Zeltveranstaltungen mitgehen, ob es ihm gefällt oder nicht, das war egal. Den Heiligen Geist nannte er einen Schuft, weil er seiner Mutter immer verriet, wenn er etwas Schlechtes im Sinn hatte. Er ist ehrlich, ich finde das cool. Mit 14 Jahren ist er dann seinen eigenen Weg gegangen. Und das war kein guter. Vielleicht fragst du dich jetzt auch gerade, weil du siehst ja, wo deine Kinder sind, Bekannten. Mit 17 Jahren wurde er dann von der Polizei gesucht. Tommy lief vor dem Gesetz weg. Und jetzt kommt das Coole, direkt in Gottes Arme hinein. Die ungewöhnlichen Komplizen Gottes Plan waren zwei Trickbetrüger. Auch die kann Gott benutzen. Sie führten ihn genau an die Stelle, wo er zwei älteren Damen begegnete, die er eigentlich betrügen wollte. Doch er wurde von Gott überführt durch diese zwei Frauen. Das könnt ihr alles im Buch lesen. Und wenn ihr damit anfangt, ihr werdet nicht mehr aufhören. Tommy, das müsst ihr jetzt wissen, weil das hat alles einen Hintergrund, ist zu mehr als einem Viertel väterlicher und mütterlicherseits Cherokee-Indianer. Bei den Cherokees gab es in ihrem Stamm sogenannte Hüter. Diesen Hütern wurde die Stammesgeschichte weitergegeben, indem sie mit den Stammesältesten zusammensaßen und ihnen zuhörten. Tommy ist von beiden Seiten her ein solcher Hüter. Und ich muss euch sagen, die Indianer haben mich schon immer fasziniert. Erstmal ihre Lebensart, sie haben mit der Natur gelebt, nicht gegen die Natur, dann der Zusammenhalt alles, naturverbunden. Ich fand das klasse. Wie geht es jetzt mit Tommy weiter? Nun, diese älteren Damen nahmen ihn mit nach Pisgah, einer Gemeinschaft von vielen Gläubigen, die die Azusa Street Erweckung miterlebt haben und auch dort gedient haben. Zwischen 1960 und 1966 lebte Tommy in dieser Gemeinschaft und er hörte ihnen zu, wie sie die Geschichten erzählten. Das Erstaunliche daran ist, dass es viele Menschen gab, die diese Geschichten gerne gehört hätten. Aber es gab niemanden, der ihnen diese erzählt hat. Sie sagten, alle, die dort lebten, Gott wird uns den einen schicken, dem wir diese Geschichten erzählen können. Sie wussten es, dass da einer kommt. Und das war Tommy. Er bewahrte diese Geschichten 40 Jahre im Kopf auf und dann schrieb er sie erst auf. Das mit den Geschichten hat mich fasziniert, weil ich war auf dem Hessentag in Weilburg. Oben im Schlossgarten unter den Bäumen war so ein Geschichtenerzähler. Da konnte man sich hinsetzen und ich habe den Mann beobachtet, wie er die Geschichten erzählt hat. Und ich war so begeistert davon und ich habe mich alles gefragt, wo hat er das her? Weil er hat es nicht abgelesen, das kam alles raus aus ihm. Und dann ist mir bewusst geworden, hat auch die Erika gesagt, das ist eine Gabe von Gott. Ihr seht, Gott hat einen Plan für alles. Und wir dürfen ihm nicht im Weg stehen. Jetzt kommt der zweite Punkt. William Seymour, Prediger dieser Erweckung. Ihn will ich euch auch vorstellen, damit ihr auch wisst, was er durchgemacht hat, wie er es gemacht hat und dass er ganz abhängig war von Gott. Am 2. Mai 1870 kam in der Familie von Simon und Phyllis Seymour ein Sohn zur Welt. Die waren erst einige Jahre zuvor von der Sklaverei befreit worden und ihr Sohn William wurde in eine Welt hineingeboren, die von entsetzlicher, rassistischer Gewalt beherrscht wurde. Sagt euch das irgendetwas, was ich jetzt gerade vorgelesen habe? Sklaverei. Da kam mir sofort Mose in den Sinn. Die Geschichte wiederholt sich. Gott ist derselbe, gestern, heute, morgen. Und es gibt nichts Neues, nur wir erkennen das manchmal nicht. Der Ku Klux Klan trieb seit Jahren sein Unwesen. William ließ sich nicht davon entmutigen, dass ihm der Zugang zum allgemeinen Bildungsweg verschlossen war. Und er lernte, siehe mal da, indem er hauptsächlich in der Bibel las. Gott hat alles vorbereitet. Er begann seinen Weg mit Gott zu gehen und wurde schließlich ordiniert. Und man muss auch sagen, dass er aus dem Süden von Amerika weggegangen ist. Das haben nur 8% von den dunkelhäutigen Menschen getan. Die anderen sind immer bei ihren Wurzeln geblieben, aber er ist weggegangen. Und jetzt kommt wieder Gottes Führung ins Spiel und das finde ich genial, wenn wir es zulassen und ihm gehorchen. Und dazu müssen wir auch lernen, seine Stimme zu hören. Sie feierten Gottesdienste in einem privaten Haus. 1906 kam er nach Los Angeles und er plante, eine Gemeinde zu gründen. Daran sehen wir schon, er hatte Visionen, er hatte ein Ziel, wo er hin wollte. Und Gott war mit ihm. Und jetzt kommt Gottes Führung ins Spiel, wenn wir es zulassen und ihm gehorchen. Sie feierten Gottesdienst in einem privaten Haus und die Menge vergrößerte sich von Tag zu Tag, so wie in Jerusalem früher. Bruder Seymour wurde bewusst, dass er einen viel größeren Versammlungsort brauchte. Auf der Suche danach fand er eine leerstehende Lagerhalle. Azusa Street 312. Die Lagerhalle war perfekt. Das Einzige, was Seymour davon abhielt, sie zu mieten, war das liebe Geld. Ich lese jetzt aus dem Buch vor, weil das ist Gottes Handschrift. Und das will ich direkt 1:1 wiedergeben. An jenem Abend lag die Notwendigkeit, umzuziehen, schwer auf Seymours Herzen. Er bat Gott um Weisung und noch am selben Abend empfing er die Antwort. Gott gab ihm den Auftrag, nach der Veranstaltung eine Straßenbahn nach Pasadena zu nehmen. Es gab allerdings ein Problem. Um Gottes Auftrag zu erfüllen, musste Seymour das Gesetz brechen, das Sonnenuntergangsgesetz, welches den farbigen Menschen untersagte, sich nach Sonnenuntergang auf den Straßen von Pasadena aufzuhalten. Um Gottes Führung gehorsam zu sein, argumentierte Seymour nicht, sondern vertraute. Er fuhr mit der Straßenbahn, bis Gott ihn anwies, auszusteigen. Dann folgte er Gottes Anweisungen, die ihn zu einer nahegelegenen Wohnung führten. Schwester Carney, die schon verheiratet war, aber noch ein Teenager war, war am selben Tag in Pasadena eingetroffen. Sie wollte sich mit einigen ihrer Freunde treffen, die Mitglieder der ersten Baptistengemeinde gewesen waren. Sie sehnten sich nach der Taufe im Heiligen Geist, die jedoch irgendwie nicht in die Lehre der Baptisten passte. Schon seit Monaten trafen sie sich jetzt in der Wohnung eines Mitglieds ihrer Gruppe. An diesem besagten Abend kamen sie zusammen, um für Erweckung zu beten. Sie waren davon überzeugt, dass Gott etwas Großes in der Gegend von Los Angeles tun wollte. Um etwa 22.30 Uhr führte Gott nach stundenlangem Gebet zwei Elemente einer Kraft zusammen, durch die eine der großartigsten Manifestationen Gottes herbeigeführt wurde, welche die Menschen seit der Geburt Jesu erlebt haben. Seymour ging zu der Wohnung, zu der Gott ihn geführt hatte, und klopfte an die Tür. Verwundert gingen die Frauen zusammen zur Tür und öffneten sie. Vor ihnen stand ein schwarzer Mann, der auf einem Auge blind war. Doch anstatt die Tür zuzuschlagen und die Polizei zu rufen, was angesichts der damaligen Zeit durchaus angebracht gewesen wäre, fragte ihn der Wohnungsbesitzer nervös, kann ich Ihnen helfen? Die Antwort auf diese so einfache, besorgte Frage erschreckte und erstaunte diejenigen, die hier zum Gebet versammelt waren. Nachdem sie nun schon mehrere Monate lang inbrünstig gebetet hatten, antwortete Gott auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Seymour fragte, ihr betet für Erweckung, ist das richtig? Als die Frauen einstimmig mit einem Ja antworteten, machte Seymour eine kühne Aussage. Ich bin der Mann, den Gott gebraucht, um Prediger dieser Erweckung zu sein. Wow, das finde ich genial. Er hat auf Gott gehorcht, er wusste nicht, wo es hingeht. Er setzt sich einfach in die Straßenbahn und Gott weist ihm genau den Weg zum richtigen Zeitpunkt an den Ort. Und das müssen wir auch. Das ist Gottes Handschrift, ihm so zu vertrauen und es auszuführen. So entstand die größte Erweckung der Geschichte durch drei Gs. Gebet, Glauben, Gehorsam. Bruder Seymour wohnte über dem Saal und wenn er nach unten zur Versammlung kam, setzte er sich und ließ sich von der Gemeinde feiern. Stimmt das? Nein. Gott hat einen weitaus größeren Plan. Und manchmal tut Gott Dinge, die wir nicht verstehen. Es ist vollkommen egal. Wenn er von oben runterkam, von seiner Wohnung, dann setzte er sich hin und zog eine Schuhschachtel über den Kopf. Manchmal saß er da 10 Minuten, manchmal eine Stunde. Was haltet ihr davon? Ganz ehrlich, eigenartig. Ja, der Verstand sagt so. Der Verstand sagt so, das kann doch gar nicht sein. Was soll dann das sein? Auch wenn diese Praxis lächerlich aussah, er war Gott gehorsam, weil Gott es ihm gesagt hat. Egal wie albern oder verrückt es war. Und jetzt kommt es darauf an, was jetzt passiert. Dieser offensichtliche Akt des Gehorsams führte zu einer gewaltigen Kraft, wenn er die Schachtel vom Kopf nahm. Danke, Uwe. Er war Gott gehorsam, egal was die anderen davon gedacht haben, egal was sie gesagt haben. Und dann passiert das Große, weil Gott stellt sich dazu. Also man muss sich selbst sterben und es war ihm egal. Und keiner wagte, diese Kiste, diesen Schuhkarton auch nur anzurühren. Weil die anderen haben ihn ja beobachtet, die dort gedient haben. Stellt euch das doch mal vor. Die Erweckung dauerte 3,5 Jahre. Sagt euch das was? 3,5 Jahre dauert so lang, wie Jesu Dienst war. Und danach ist die Salbung weitergezogen. Und wer es dort gedient hat, stellt euch doch mal vor, die haben jetzt 3, 4, 5 Tage gedient in der Woche. Wie viel Heilung durch jeden Einzelnen passiert ist. Und sie waren auf den Simon richtig fixiert. Wenn er nämlich die Schachtel dann vom Kopf nahm, passierten durch ihn ganz außergewöhnliche Wunder. Und das ist doch genial. Aber die Kehrseite ist auch später, weil es gibt immer Menschen, die das nicht verstehen, später wurde er deswegen veräppelt, bloßgestellt, niedergemacht, weil er mit seinem Schuhkarton dort saß. Aber es spielt alles keine Rolle. Wenn Gott das sagt, dann mach es. Und du wirst sehen, du wirst den Sieg haben. Nicht diejenigen, die da schlecht reden. Nicht nur Bruder Simon betete für die Kranken, sondern auch Schwester Kane, die wir eben schon gehört haben. Die war 16 Jahre erst. Also damals in der Zeit waren die Frauen mit 16 Jahren schon verheiratet. Und sie hat ihn ja auch dort erst kennengelernt. Und es passierten viele Wunder durch diese Menschen. Zum Beispiel Schwester Kane, da kam einmal eine Frau in den Gottesdienst, die hatte ein Pflaster, ein Verband hier um das Ohr. Diese Frau hatte ihren Mann mit einer anderen Frau erwischt. Und die hat daraufhin ihr das Ohr abgebissen. Die kam jetzt in den Gottesdienst und Schwester Kane, die sah das, weil Gott lenkt ja so etwas, der führt es ja auch. So, dann ist sie zu dieser Frau hingegangen, hat sich die Geschichte erzählen lassen und dann hat sie den Verband abnehmen lassen, weil sie wollte sehen, was da ist. Und es war nur noch ein kleines Stück rohes Fleisch da, mehr nicht. Und sie fing an zu beten für diese Frau. Und sie betete und auf einmal sagte die Frau, sie hat keine Schmerzen mehr. Und dann sagt sie, hat ihren Verstand gesprengt. Sie hat gesehen, wie das Ohr neu herausgewachsen ist. Und dann rief sie ganz laut, oh mein Gott. Und sie gab ihm die Ehre dafür. Und das war das erste Wunder, wo sie dann beteiligt war. Aber nicht das letzte. Und so sehen wir, dass Gott wirkt. Das war nur ein kleines Wunder. Dann der Bruder Anderson, der auch dort mitgedient hat. Da kam ein junger Mann zu ihm, der hatte einen Klumpfuß. Ein Klumpfuß ist, der ist nach innen gedreht, der Fuß. Und dadurch, dass er nicht mehr richtig auftreten kann, verformt sich der ganze Fuß. Und dieser Mann, er hat gesagt, das ist doch nichts, das ist doch normal. Bete doch lieber für die anderen, die krank sind. Er wollte es gar nicht gedient haben, weil er so eingeschüchtert war, weil er das seit seiner Kindheit hatte und weil er dran gewöhnt war. Aber Gott will das nicht. Und Bruder Anderson musste ihm erst erklären, dass Jesus durch diese 39 Schläge, Peitschenschläge, dadurch hat er seine Krankheit getragen. Und dann begriff er erst, dass Heilung möglich ist für ihn selbst. Und der Bruder Anderson betete für diesen Mann. Und der Fuß ging ganz langsam, richtete er sich wieder auf und war vollkommen wiederhergestellt. Und dann haben sie zusammengetanzt dort, haben Gott die Ehre gegeben. Und das sind so Geschichten, stell dir das doch mal vor. Stell es dir wirklich mal vor, wie du für jemanden betest und er wird vollkommen wiederhergestellt. Oder Schwester Kane hat dann erzählt, dass aus den umliegenden Krankenhäusern Rollstuhlfahrer in die Gemeinde gebracht wurden. Und jetzt kam die kanäische Regel, Fuß und die Fußbretter hoch, den Fuß auf den Boden stellen lassen, dann wurde mit denen gebetet und sie haben dann ihren Rollstuhl nach Hause mitgenommen. Fertig. Sie wurden geheilt. Und das ist alles manchmal passiert, bevor der Seymour oben noch in seiner Wohnung war. Da haben die jungen Leute haben dort schon gedient dann. Und das ist doch ein wunderbarer Dienst. Und so haben das die anderen, die haben ja alle immer beobachtet, die haben dann diese Regel auch angenommen. Wenn einer im Rollstuhl kam, Bretter hoch, Fuß hin, und dann haben sie gebetet. Oder eine weitere Heilung, aber davon gibt es noch viel, viel mehr. Ja, das war eine junge Frau, die hatte ein Geschwür gehabt, wie einen halben Fußball so groß. Und sie hatte sich selbst gesagt, ob ich jetzt hier bleibe oder dorthin gehe, ich sterbe sowieso. Und sie hatte zwei kleine Kinder, war erst 20 Jahre alt. Und dann ist sie dahin gewartet, hat das Geschwür festgehalten, das müsst ihr euch mal vorstellen, mit zwei Händen festgehalten. Sie konnte gar nichts reden. Und dann haben sie für sie gebetet. Und das Geschwür ist zurückgegangen. Und durch diese Heilung ist sie ihren Weg gegangen mit Gott. Das war der Anfang, wo sie gemerkt hat, dass Gott gut ist, dass Gott heilen will. Und sie hat dann angefangen, eine Suppenküche für Arme aufzumachen. Und nach 60 Jahren war sie immer noch in der Suppenküche tätig. Auch dadurch können wir sehen, durch diese Wunder und Heilungen sind Menschen zu Gott geführt worden. Die waren dankbar dafür. Sie haben anderen gedient, es gewachsen. Und auch, das wurde ja dann bekannt, diese Wunder in der Azusa Street, dass andere, die auf die Mission gegangen sind in Afrika, da haben die Pastoren gesagt, ihr geht erst zu Azusa Street und holt euch die Salbung ab. Und da sind viele hingegangen, haben sich die Salbung abgeholt. Und dann haben sie ihren Dienst begonnen. Und das ist doch genial. Von der ganzen Welt kamen sie dorthin und haben das erlebt. Und ich kann jetzt nicht zu viel erzählen von den ganzen Heilungen, weil da waren noch ganz andere krasse Dinge dabei, wo dein Verstand sagt, das geht nicht. Aber bei Gott geht es. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich tief berührt hier, die Shekinah-Herrlichkeit. Das ist das, was ich gerne im vollen Maß erleben würde. Seymour stand normalerweise auf und leitete die Leute an, ein bestimmtes Lied zu singen. Hunderte von Stimmen vereinigten sich dann und stiegen zum Himmel auf. Seymour setzte sich dann und sang mit ihnen, seine Augen geschlossen, als wäre die Musik an sich schon ein heiliges Opfer für Gott. Zelebrierst du das? Zelebrierst du das? Ich mache das gerne. Einfach mal auf die Terrasse setzen, Kopfhörer auf, dann Augen schließen und einfach mal hören auf Gott, wie er spricht. Wo du den ganzen Tag mal Revue passieren lassen kannst, wo du ihm auch dein Herz ausschütten kannst, wo du sagst, Herr, das war heute Mist, da habe ich versagt, das tut mir leid. Und das war für ihn wirklich heilig. Kurz nachdem der Gesang begann, sagte er dann, singt nun im Geist. Und wann immer dies geschah, kam der Himmel herunter und füllte den Raum. Magst du das, singen in Zungen? Magst du das? Ja. Ich weiß noch, wohin hat er mal früher, das habe ich genauso gemacht, deswegen kann ich den Simon so gut verstehen. Ich habe mich beim Lobpreis hingesetzt. Am Anfang habe ich ja immer in der letzten Reihe gesessen, das war cool, eine Wand hinter mir, ich habe ja keinen gekannt. Aber der Lobpreis war mir heilig. Und dann einmal, da war vor meinem geistigen Auge war das so, wie wenn der ganze Raum voll Glitzer ist, die so von oben nach unten fallen. Der ganze Raum war gefüllt. Und dann auf einmal denke ich mir, boah, das war immer ich habe immer da gesessen, wo es zu den Toiletten ging. Auf einmal denke ich mir, oh, welche Frau ist denn jetzt hier vorbeigegangen? Das Deo ist ja super. Habe ich geguckt, war keine Frau. Das war der Heilige Geist. Und den Duft konnte man nicht beschreiben. Das war angenehm, also da fehlen die Worte einem. Und das war der Heilige Geist. Und da habe ich gesagt, Herr, mehr. Ich will mehr von dir. Ich will das erleben. Ich will dich spüren. Ich will sehen. Und das sind dann für mich gewesen ganz bestimmte Momente, wo ich mal abschalten konnte von Gott, wo ich ihm alles bringen konnte, wo ich die Herrlichkeit erleben wollte. Und dann willst du auch dann mehr. Das langt dir irgendwann nicht mehr, sondern du willst noch näher zu ihm ran. Deswegen, ich mag es hier, wenn hier in Zungen gesungen wird. Das gefällt mir unheimlich. Und dann hört mal genau hin, was Gott so spricht zu dir. Weil er spricht ja zu dir, er will dich ja. Nur du musst halt deinen Sender auf ihn eingestellt haben. Die Melodien, die entstanden, wenn die Menge anfing, in einer himmlischen Sprache zu singen, manchmal in Zungen und manchmal ohne Worte, wurden als neues Lied bekannt. Ab und zu war es, als würden Engel bei diesen neuen, durch den Geist geleiteten Liedern mitsingen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mir ja meine Zeit lang gewünscht, Herr, ich möchte gerne mal himmlischen Lobpreis hören. Mache ich aber jetzt nicht mehr. Weil ich weiß genau, wenn ich diesen Lobpreis höre, will ich nicht mehr zurück. Und das, ich habe ja noch einen Auftrag zu erfüllen und das geht nicht. Aber ich freue mich darauf, diesen Lobpreis zu hören und dann völlig frei zu sein. Bist du wirklich frei? Ich hatte mal in so einer Gebetszeit, da habe ich mich selbst gesehen, wie ich durch den Weltraum geschwebt bin. Da war ein Planet mit einem Ring drumherum und ich habe die Freiheit erlebt, wie ich geschwebt bin. Hat nur 3-4 Sekunden gedauert. Und ich habe gesagt, hey, mehr, viel, viel mehr. Ich will das erleben. Ich will das auch tagtäglich erleben. Obwohl das Singen im Geist bereits ein Teil vieler Versammlungen war, erreichte die Musik noch himmlischere Dimensionen, als Bruder Seins und Bruder Christopher zum Leitungsteam hinzukamen. Durch das Klavier und die Geige veränderte sich das neue Lied vom Gewöhnlichen ins Außergewöhnliche. Seht, es ist immer eine Steigerung. Es ist immer eine Steigerung möglich. So, also das war jetzt nur das Singen in den Zungen. Und jetzt tut sich Gott manifestieren dadurch. Bruder Seins erinnerte sich, dass Flammen aus dem Dach des Lagerhauses heraus und vom Himmel wieder hineinschossen. Das war so intensiv, dass manchmal die Feuerwehr kam. Und sie fuhren dann unverrichtete Dinge wieder nach Hause. Oder auch, dass Menschen 2-3 Straßen vorher schon umgefallen sind, angerührt vom Heiligen Geist und in Zungen gesprochen haben, auch wenn sie von Gott nicht wollten. Er wirkte trotzdem durch sie. Er wirkte. Er hat seine Herrlichkeit kundgetan. Aber auch im Gebäude gab es diese Herrlichkeit. Bruder Anderson sagte, es sei schwierig, die Shekinah-Herrlichkeit zu erklären, da sie nur beschrieben, aber nicht verstanden werden könnte. Manchmal müssen wir hier oben die Box ausschalten. Wenn er manchmal das Gebäude betrat, war dort wie ein Leuchten. Manchmal geschah es, dass, wenn Gott zu wirken begann, eine rauchähnliche Substanz noch heller leuchtete. Man konnte durch sie hindurchgehen Und manchmal war es so, als würde sie sich regelrecht durch den Raum wälzen. Man konnte keinen Ventilator nehmen, um sie hinauszupusten, noch konnte man sie einsammeln. Bruder Anderson gab zu, er habe es versucht, weil es so greifbar aussah, aber er hat es nicht gepackt. Er erinnerte sich, dass der Nebel manchmal so dicht wurde, dass er das ganze Gebäude erfüllte. Das will ich erleben. Und er war fasziniert davon. Selbst Simon war fasziniert von dieser Herrlichkeit. Und dann, wenn diese außergewöhnliche Shekinah-Herrlichkeit da war, dann geschahen auch außergewöhnliche Wunder. Zum Beispiel, Bruder Simon hat mal für einen Mann gebetet, der hatte lauter Tumore. Das ganze Gesicht war mit Tumoren übersät. Jetzt steht hier, er sah unaussehnlich an. Nee, er sah hässlich aus. Total hässlich. Und als Simon für ihn betete, fingen an, die Tumore von seinem Gesicht zu fallen auf den Boden. Und er war vollkommen wiederhergestellt. Und dann kam einer vom Leitungsteam, hat die Tumore eingepackt, weggeworfen. Und dann ging es weiter. Das ist Gott. Und das will er auch heute mit uns tun. Dieses Buch ist wirklich hier nur ein kleiner Teil. Ich lege es euch ans Herz. Und dann nicht nur lesen, sondern danach ausstrecken, auch es zu erleben, mitzuwirken. Und Gott hat weitaus größere Dinge zu tun. Und ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, die kam heute Morgen so von einem englischen Prediger. Die hat mir gezeigt, was Gott will und was ich will. Das sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Also dieser englische Prediger, sie hatten ein Kind, er und seine Frau, und das ist am Kindstod gestorben. Und er haderte mit Gott. Er konnte es nicht verstehen. Er war zerbrochen innerlich. Und dann sagte er, er will jetzt neue Kraft holen von Gott und wollte die Bonke-Salbung haben. Also ist er auf eine Konferenz gefahren, wo der Bonke geredet hat. So, und dann kam wieder Gottes Wirken in den Plan. Bonke war auf der Seite jetzt meinetwegen. So, er stellte sich hin. Bonke kam bis zu ihm. Zack, ist der Bonke woanders hingegangen. Salbung kam nicht zu ihm. Er hat sich hier drüben wieder hingestellt. Bonke kam bis zu ihm. Zack, wieder weg. Und er ist ihm hinterhergerannt, das ganze Wochenende. Und dann auf einmal kam der Bonke zu ihm. Und er steht schon da, jetzt bekomme ich meine Salbung. Und dann sagte Bonke zu ihm, Benny Hinn war auch dort, Benny, komm mal her, bete du für diesen Mann. Er wollte aber die Bonke-Salbung haben, nicht die Salbung von Benny Hinn. Weil Benny Hinn mochte er nicht, er mag die Frisur nicht, er mag nicht, wie er spricht, wie sein Anzug hat ihm nicht gefallen. Das war alles ihm zuwider. Er wollte das nicht, er wollte die Bonke-Salbung. Das hat er sich so eingetackert hier oben im Gehirn. So, jetzt erlebt er das, was Gott will. Jetzt lässt er es geschehen. Benny Hinn sagte nur zwei Worte. Nimm es. Dann hat es ihm so von den Schuhen gehauen, sagt er, der ist umgefallen, hat dann eine Zeit lang dort gelegen, dann sagt er, dann kamen zwei Gorillas an, haben ihn hochgehoben, aufgestellt, kam der Benny wieder vorbei, zack, nimm es, er wieder umgefallen. Und dann sagte er einen Satz, und das müssen wir uns merken, beim Benny hin, hat er gesagt, konnte man die Salbung, er konnte sie spüren, sagt er, die Salbung war so hoch gewesen, das hat er noch nie bei einem anderen Menschen erlebt. Und deswegen, nicht wir müssen von Gott etwas, wir können von Gott etwas fordern, aber wenn Gott dir etwas geben will, dann musst du es nehmen, egal durch wen es kommt. Und auch wenn es ein Ungläubiger ist, es ist vollkommen egal. Gott wirkt durch jeden. Und die Salbung ist da. Und wir müssen uns danach ausstrecken. Und er hat viel daraus gelernt. Ist die Shekinah-Herrlichkeit etwas Neues, was Gott gebrauchte für diese Erweckung? Nee, bei Weitem nicht. Wie wir eben schon gesagt haben, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Zukunft. Und in Exodus 40, ab Vers 34 steht, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und Mose konnte das Zelt nicht betreten, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit erfüllte die Wohnung. Bei Mose gab es schon diese Herrlichkeit. Sie war eigentlich immer da. Zweites Beispiel, Salomos Bau des Tempels und seine Einweihung. Wir lesen in 1. Könige 8, Vers 10. Als aber die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn und angesichts der Wolke konnten die Priester nicht hinzutreten und den Dienst verrichten, denn die Herrlichkeit erfüllte das Haus des Herrn. Das heißt doch, die Herrlichkeit ist immer da. Bei Mose schon, beim Salomo schon und heute? Heute ist sie auch da. Ich hatte mal eine schöne Begegnung mit Gott gehabt. Da hat er gesagt, sollte um 4 Uhr früh auf einem Berg sein. Dann habe ich mich, okay, ich habe gesagt, Herr, dann wecke du mich und dann mache ich das. Um Viertel vor 4 bin ich aufgewacht. Rat mal, wer das gemacht hat. Gott. Habe ich meinen Kaffee hier gekocht, mein iPad genommen und dann bin ich auf den Berg hoch. Dann habe ich mir den Himmel angeguckt, die ganzen Sterne. Dann habe ich so eine App gehabt, wo man die Sonne sehen konnte. Aha, unterm Horizont, da ist jetzt die Sonne. Es dauert noch ein bisschen, bis sie kommt. Und je höher die Sonne kam, umso weniger konnte man die Sterne sehen. Und ich sagte, Herr, was soll das jetzt bedeuten? Und dann war die Sonne ganz oben und die Sterne waren weg. Dann sagte er zu mir, die Verheißung Gottes, die kannst du nachts sehen. Tagsüber gelten sie aber genauso. Nur weil die Sonne da ist, gelten die Verheißungen für dich genauso. Und so ist es auch für uns heute. Die Herrlichkeit ist da, nur wir müssen uns danach ausstrecken. Die Frage ist nur, willst du das? Willst du das erleben? Weil für eine neue Erweckung gibt es auch eine neue Salbung. Wir brauchen uns nicht nach der alten Salbung wieder ausstrecken, sondern wir müssen eine neue erwarten von ihm. Wir können jeden Tag beten, Herr, erwecke die Gemeinde. Aber so funktioniert das nicht. Weil, wo fängt Erweckung an? Bei mir persönlich. Und wenn ich mich da nicht danach ausstrecke, kann so viel gebetet werden, wie will. Es geht nicht. Ich muss zuerst erweckt werden und dann folgt das andere. Zusammenfassung. Die Geschichte der Azusa Street ist nur ein Beispiel für uns. Und die Maria und der Thomas werden noch mehr erzählen davon, wie Gott gewirkt hat, was er alles getan hat. Gott will das heute wieder tun. Und jetzt kommt eine Prophezeiung, das ist wieder Gottes Handschrift. Irgendwann im Jahr 1910 stand William Seymour auf der Bühne auf, nahm die Schuhschachtel vom Kopf und fing an zu prophezeien. Und er sagte, dass in etwa 100 Jahren eine weitere Erweckung wie die der Azusa Street geben wird. Nur dieses Mal sei es nicht dann auf einen bestimmten Ort begrenzt, sondern werde sich auf die ganze Erde verbreiten. Die Shekinah-Herrlichkeit und die Wunder würden zurückkehren. Ich bin total angerührt davon. Die Erweckung werde nicht von Pastoren oder einigen Personen getragen, sondern vom ganzen Leib Christi. Und jetzt kommt Gottes Bestätigung zu dieser Prophezeiung, weil es ist immer gut, wenn wir eine Bestätigung haben. An der gegenüberliegenden Küste von Amerika in New York stand Charles Brehm eines Tages auf und verkündete mit fast genau denselben Worten diese Prophetie, ohne dass sie in Verbindung getreten waren. Beide betonen, diese neuzeitliche Ausgießung des Heiligen Geistes werde die Ausgießung der Apostelgeschichte und der Azusa Street weitaus übertreffen. Oh, da stehen uns heiße Zeiten bevor. Ja. Meine Frage ist nun, willst du dabei sein? Willst du das erleben, was wir eben von der Erweckung gehört haben und noch hören werden? Aber es wird dich etwas kosten, nämlich alles. Und wenn dein Draht zurzeit nicht so gut zu Gott ist, suche ihn wieder, tue Buße darüber. Sag einfach, Papa, hier, es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen abgeflacht bin, dass ich mich nicht mehr um dich gekümmert habe, keine Gemeinschaft mehr mit dir hatte. Tu einfach Buße darüber. Sagen, ey, er liebt dich. Er liebt dich mit einer Liebe, die alles übersteigt. Jetzt will ich einen Gebetsaufruf machen. Wenn das jetzt im Augenblick für dich alles neu ist oder auch am Livestream, das alles fängt erstmal an mit einer Entscheidung, für Jesus zu gehen. Ich habe diese Entscheidung im Jahr 2000 getroffen, wo ich dann gesagt habe, jawohl, Herr, du bist ab heute der Herr meines Lebens. Bis zu meinem letzten Atemzug. Ist jemand hier, der das tun möchte, der wirklich sagt, diese Entscheidung, ich will Jesus ab heute als meinen König annehmen. Das könnt ihr auch beim Livestream machen. Lasst uns da aufstehen und wir beten noch das Übergabegebet. Sprecht mir doch bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und nach 3 Tagen auferstanden bist. Ich bin ein Sünder. Es tut mir leid, Herr, dass ich mein Leben bisher gelebt habe, so wie ich will. Ab heute treffe ich diese Entscheidung. Jesus, du bist der Herr meines Lebens bis zu meinem letzten Atemzug. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Auch wenn jetzt jemand das am Livestream gesprochen hat, es ist gut, dass sie leben, mit Jesus zu gehen, ist wie ein Abenteuer. Indiana Jones ist nichts dagegen. Und wenn das jemand getan hat am Livestream, schreibt doch eine E-Mail an pastor@cclm.de und er sendet euch ein Geschenk zu. Wir verabschieden uns jetzt vom Livestream, weil wir wollen jetzt hier noch eine Gebetszeit haben. Danke fürs Zuhören. Und Gottes Segen wünsche ich jedem Einzelnen. So, wir lesen ja manchmal Bibelstellen, die haben wir schon 100 Mal gelesen. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Das bezieht sich schon wieder auf die Herrlichkeit. Wir sind berufen, mit Gott in Herrlichkeit zusammen zu sein, mit ihm in der Herrlichkeit zusammenzuleben und in Herrlichkeit zu wirken, zu dienen. Obwohl wir sie verfehlten, wurden wir für die Herrlichkeit gemacht. Er starb am Kreuz, damit wir zu unserer ursprünglichen Bestimmung wieder zurückgeführt werden können. Wir wurden geschaffen, um Gottes Herrlichkeit zu teilen und ihm Herrlichkeit einzubringen. Ich will euch eine Frage stellen. Wer ist größer, ein König über eine Horde von Dummköpfen oder ein König über eine große Armee selbstbewusster Soldaten, die stolz darauf sind, ihrem König zu dienen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Genau. Hast du Gemeinschaft mit deinem König, in der du diese Herrlichkeit mit ihm teilen kannst? Das ist der Ort, wo er sich ausbreiten kann und diese Herrlichkeit sichtbar wird, wo er sich manifestiert. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier vorne eine Entscheidung zu treffen. Die erste Entscheidung, Gebetsaufruf ist, willst du von Gott erweckt werden? Willst du es? Das ist eine Frage, die musst du persönlich dir stellen. Du kannst auch gleich diese gerne am Platz sitzen bleiben, nutze gleich diese Zeit, um mit ihm in Kontakt zu kommen und zu fragen, Herr, was hast du vor mit mir? Ganz wichtige Dinge, wie sieht es aus? Was willst du mir noch zeigen? Und dann die zweite Entscheidung ist, Buße tun. Das ist leichter gesagt wie getan, aber du kommst daran nicht vorbei. Wir müssen Buße tun für unseren Handeln, wir müssen Verantwortung übernehmen und dann manifestiert er sich. Und dann können wir zu ihm kommen und dann tut er sich verherrlichen. Wir haben eben gehört, nach stundenlangem Gebet für Erweckung Dann ist Simon dazu den Frauen gekommen. Das geht nicht in 2 Minuten oder so. Ich bete jetzt einmal für die Herrlichkeit und dann, wupp, ist sie da. Das ist ein Prozess. So, hier.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.